Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium für den heutigen Sonntag aus Johannes 14 haben wir gerade gehört. Es war ziemlich umfangreich. Es würde zu lange dauern, wenn ich es komplett auslegen würde. Deswegen beschränke ich mich auf einige Verse, die ich jetzt noch einmal vorlese. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Liebe Schwestern und Brüder, es ist immer so eine Versuchung, bei der Vorbereitung einer Pfingstpredigt sich auf eine ganz bestimmte Ebene zu begeben. Wir wissen, am Pfingsten kommt der Heilige Geist. Er ist damals gekommen, wir hoffen, dass er immer wieder kommt und blicken dann aber drauf, dass die Welt immer noch nach wie vor schlecht ist. Und die Kirche befindet sich auch permanent in dem gleichen bedauerlichen Zustand und Neid, Streit, Hass, seelische und körperliche Gewalt haben überall ihren Platz. Und damit wird dann eindeutig klar, die Kirche ist auch nur ein Teil der Welt und wenn sie etwas anders behauptet, dann macht sie sich was vor. Aber Gott sei Dank hätten wir in der Kirche wenigstens den Heiligen Geist, der die Menschen ein bisschen tröstet. Und wenn es auch in der Kirche keinen Frieden gibt, dann hätten doch zumindest wir Menschen den himmlischen Frieden im Herzen. Habt ihr euch jetzt ein Wort von dem, was ich gerade gesagt habe, merken können? Weil das wäre eine Predigt zum Vergessen gewesen. Die hört man, geht zum linken Ohr rein und zum rechten wieder raus. Denn wenn das, was ich gerade gesagt habe, der Wahrheit entsprechen würde, dann wäre am Pfingsten eine Kirche entstanden, die die Welt überhaupt nicht braucht. Dann hätten wir auch keinen Grund, heute Geburtstag zu feiern. Dann wäre der Heilige Geist, den uns Jesus Christus vor seiner Himmelfahrt verhießen und nach seiner Himmelfahrt geschickt hat, nichts anderes als ein ganz billiger Vertröster der Welt und der Kirche. Alles wird gut. Aber nur in der frommen Seele, die beide Augen fest zumacht, dann kann und soll der Christenmensch ja alles ertragen. Und dann gibt es einen deutschen Philosophen, den Ludwig Feuerbach, nämlich, der hätte sich im Grab nicht umgedreht, sondern hätte ganz breit gegrinst und hätte gesagt, habe ich doch recht gehabt, Religion ist nur Opium fürs Volk. Also es ist keine Frage, es ist eine Wahrheit. Kirche ist Kirche in der Welt. Wo soll sie sonst sein? Und weil sie Kirche in der Welt ist, bleibt sie betroffen, bleibt sie bedrängt oder wie man auch sagt, angefochten von dem, was in unserer Wirklichkeit leider gang und gäbe ist. Aber sie ist hoffentlich der Teil der Welt, der in der Umkehr sich befindet. Sie ist der Teil in der Welt, der auf das Wort Christi hört. Sie ist der Teil in der Welt, die sich zu ihm hinkehrt. Sie ist der Teil in der Welt, die ihn vor Augen hat. Und das ist schon eine ganze Menge, was Kirche und wir Menschen in ihr immer wieder tun können und sollen. Sich zu Gott hinkehren. Und von dem ganzen Getrubel und Gemache und manchmal Ärgerlichkeiten dieser Welt auch mal abkehren. Und dann geschieht ein Wunder. Jesus beschreibt es in unserem Predigtwort, wie wir gerade gehört haben, zu dem Menschen, der solches tut, werden ich und mein himmlischer Vater kommen und Wohnung bei ihm nehmen. In der ganz alten Luther-Übersetzung stand es übrigens anders drin. Da stand drin, zu dem werden wir kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn man also eine alte Luther-Übersetzung hat und die neueren, muss man sagen, und merkt so einen gravierenden Unterschied zwischen nehmen und machen, gibt es ja doch einen deutlichen Unterschied. Spätestens dann ist es Zeit, den griechischen Urtext reinzugucken und nachzuschauen, wer da recht hat. In diesem Fall der alte Luther. Nicht nehmen, sie werden nicht kommen und Wohnung in uns nehmen, sondern Wohnung in uns machen. Es ist also keineswegs so, dass wir Gott und seinen Geist erst so eine Art Herrgottswinkel in unserer Seele einrichten müssten, der dann bei himmlischen Gefallen bezogen werden kann, wie eine Ferienwohnung. Da piepst dann höchstens ein Vögelein wie aus der Kuckucksuhr, aber das ist nicht mit dem Heiligen Geist zu verwechseln. Ne? Jeder sieht, dass es sich hierbei um den besonders fromm sein wollenden und heilig sein wollenden Teil der Welt und der Menschheit handelt, der sagt, ich bin in der Lage, eine Wohnung bereitzustellen für Gott. Für diese Haltung hat im Übrigen die Menschheit auch ein Wort gefunden und das nennt man scheinheilig. Also, übersetzen wir Luther mal ganz korrekt. Zu dem werden wir kommen und Wohnung bei ihm machen. Wie stellen wir uns das vor? Versuchen wir es mal. Wenn der Heilige Geist für sich selbst und für Gott in uns eine Wohnung einrichtet, wenn er es also macht, sind wir zunächst mal außen vor. Dann haben wir gar kein Mitspracherecht. Dann können wir sicher davon ausgehen, dass sich der Heilige Geist nicht an das Plätzchen halten wird, das wir ihm zuweisen würden. Dass der Platz, den wir Gott in unserem Leben, in unserem Innenleben, für unser Glaubensleben zuweisen, da gar nicht ausreichend ist. Dann werden wir auch gar keinen Schlüssel zu dieser Wohnung haben, damit wir gar nicht die Chance erhalten, diese Wohnung nach unseren ganz persönlichen Vorstellungen einzurichten. Da werden wir lernen und lernen wir, dass die Wohnung, die Gott in uns nimmt, nicht in unserer Verfügbarkeit liegt. Was können wir machen? Lauschen und zuschauen, was der Heilige Geist da in uns anstellt, wenn Gott seine Wohnung einrichtet. Und ich stelle es mir jetzt mal ganz konkret vor. Da wird erstmal ordentlich sauber gemacht. Da fliegt zunächst mal viel von dem ganzen Plunder und dem Worthülsen, die wir oftmals in uns tragen, samt dem heiligen Schein, dem selbstgebastelten, raus aus dem Fenster. Dann kommt alles, was bei Hempels unterm Sofa liegt, an die Reihe. Es wird rausgeholt. Und dann kann schon sein, dass wir möglicherweise im Boden versinken müssen, wenn da der ganze Müll eines Lebens zum Vorschein kommt. Dann kommen all die unbezahlten Rechnungen, die Schuldscheine, die offenen Rechnungen, die wir noch haben und die wir aufheben, damit wir sie irgendwann an irgendeiner Stelle an die richtige Person bringen können, um da mal ordentlich zurückzuschlagen. All das fliegt aus dem Fenster. Und als nächstes werden die Möbel umgestellt. Ausgerechnet die, die wir für die ansehnlichsten und wertvollsten gehalten haben, also alles, was uns für unser Leben lieb und gut und teuer ist, wird nach hinten geräumt. Ja, da stellen wir zu unserem Entsetzen fest, dass der Heilige Geist in uns sich nicht nur einen Herrgottswinkel einrichtet, sondern er will, dass wir als ganzer Mensch komplett neu eingerichtet werden. Und dann guckt er sogar in unseren Mülleimer, nimmt vorsichtig das eine oder andere ramponierte Stückchen heraus, um es vorsichtig und aufwendig wieder zu restaurieren. Die kindliche Zärtlichkeit, die mitleidende Verletzlichkeit, die vorsichtige Achtsamkeit, die wir schon vor langer Zeit als unbrauchbar in diesen Mülleimer geworfen hatten, all das wird restauriert. Ja, wir hätten ihn ja schon fast vergessen, diesen Traum von einer besseren Welt, die der Heilige Geist in uns wieder wachrufen kann und der nach all so vielen Jahren so neue Farbe vertragen könnte. Die Hoffnung, dass das Gute doch noch siegt und wir nicht allein bleiben, wenn unsere Welt ihrem Ende entgegengeht. Das und vieles andere holt der Heilige Geist wieder an die Oberfläche, wenn er seine Wohnung in uns einrichtet. Und schließlich holt er auch noch das an die Oberfläche, was von unserer Selbstachtung noch übrig ist, was wir in falscher Demut für letzten Stolz hielten und deshalb weggeschmissen hatten. Der Heilige Geist hüllt ein in seinen Glanz und hält uns dann aus seiner Wohnung in uns den Spiegel vor und sagt, schau hin, du bist Gottes Kind. Und Gottes Kinder verachten sich nicht und keiner darf sie verachten. Und dann spüren wir vielleicht dieses große Räumen und Rumoren in uns und rufen, hör auf, das tut weh. Aber dann lächelt der Heilige Geist, weil er weiß, dass er sein Werk erfolgreich vollbracht hat. Ja, ab nun werden wir immer noch wie vorher auch in der Welt sein, aber eben schon nicht mehr von dieser Welt. Dann werden wir nicht mehr regiert von dem, was in dieser Welt gang und gäbe ist. Dann werden wir in Konflikt geraten mit denen, die es verleugnen, dass die Gegenwart Gottes in uns schmerzhaft sein kann, nämlich dann, wenn wir sehen, wie die Welt auf dem Leben, dem Frieden, der Freiheit, der Gerechtigkeit herumtrampelt. Dann werden wir aber auch in Konflikt geraten mit denen, die es eben verleugnen, die solche Sachen unter den Teppich kehren wollen, die das für normal halten, die Welt ist halt so, da kann man nichts gemacht, oder sich fromm entschuldigen. Dann wird so manches an unserem christlichen Seelenfrieden entlarvt werden als geistloses Mitläufertum. Und das geschieht eben in der Kirche, immer dann, wenn sie taub wird. Wenn sie taub wird für das Wort ihres Herrn und wenn dieses nicht mehr angesprochen wird. Wie sagt Jesus? Denn der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es lebt ja Land auf, Land ab im Moment, tatsächlich eine ganz lebhafte Diskussion, was ist denn Kirche? Wie kann sie sich die richtige Form geben? In Bayern heißt das halt dann Puck. Wie kann sie sich eine Form geben, die ihrem Wesen und Auftrag entspricht? Und dann gibt es doch glatt, Gott sei Dank, viele Gemeinden, die ganz bewusst nachfragen, was sagt denn das Evangelium dazu? Und dann blickt man in so manches kirchenleitende Gremium und hat den Eindruck, dass die anderer Meinung sind. Da gibt es Stimmen, die dann sagen, es sei abwegig, die heutige Gestalt der Kirche aus der Bibel abzuleiten. Hierzu müsse man moderne betriebswirtschaftliche Organisationstheorien heranziehen, nach dem Motto Opel, Siemens, VW war gestern, morgen ist die Kirche dran. Stimmt eigentlich nicht. Wenn ich die Prozesse angucke in den letzten Jahren, sie ist schon dran, sich zu einem Spiegelbild der Deutschen Bundesbahn umzuentwickeln. Auftrag verpasst und fährt trotzdem in die Pleite. Und wenn man das sieht, dann tut das weh. Also mir tut's weh. Und es tut genauso weh, wie so eine trostlose Predigt, wie ich sie am Anfang angefangen habe, die ihr zu Recht wieder vergessen habt. Und wenn es weh tut, dann lächelt einer, nämlich der Heilige Geist. Weil er weiß, dass er seine Arbeit in uns vollbracht hat. Und wenn der lächelt, dann sollten wir es auch tun. Nicht nur, weil heute Pfingsten ist, sondern weil wir wissen, dass es grundfalsch wäre, trostlose Kirchenleitungen und trostlose Predigten den Heiligen Geist abzusprechen. Nein, nein, um Gottes Willen nicht, sondern die Hände zu falten und umso heftiger für die Kirche, für die ganze Welt, um den Einzug des Geistes Gottes zu bitten. Denn er ist es, was wir brauchen. Der Heilige Geist ist es, was die Welt, was die Kirche am dringendsten brauchen, damit sie im guten Sinn des Wortes bei Trost sind. Und dass durch den Heiligen Geist Gott in uns Wohnung macht, dass er uns Leib, Seele, Herz und Verstand völlig neu einrichten kann, so wie es ihm gefällt, das verleihe uns Gott und aller Welt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.